größten Erfolge in meinem Unternehmen und auch in Agenturen, die wir betreuen, und die größten Misserfolge auf meiner persönlichen Reise, weil die wichtigsten Hebel sind oder waren bisher tatsächlich das eigene Team. Und genau deswegen sprechen wir auch in dieser Folge über das Team. Also, wie findest du deine ersten Mitarbeiter? Was ist auch wichtig, bei dir selbst anzufangen? Wie wirst du ein guter Leader, eine gute Leadership-Persönlichkeit auch? Und da habe ich niemand Geringeren mitgebracht als Mika. Und ich freue mich sehr, sehr, dass du dabei bist. Denn ja, Mika ist einfach grundsätzlich ein toller Mensch, plus zusätzlich noch ein Leadership-Experte und Coach und Consultant. Und deswegen, ja, freue ich mich sehr auf das gemeinsame Gespräch heute. Und deswegen, ja, stell dich doch gerne mal der Audience vor.
Ja, ich hätte mich nicht besser vorstellen können, als du das schon vorgestellt hast. Vielen Dank, Alex, für die Einladung. Und du weißt, dass ich immer gerne mit dir zusammenarbeite, egal was du vorschlägst, ich bin immer dabei.
Sehr gut.
Und jetzt auch in einem Podcast gelandet, dass ja. Alex wird auch Goat of Berlin genannt, also in internen Kreisen. Ja, ich freue mich auf heute, auf jeden Fall. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Mika, ich bin aktuell 30 Jahre alt, die frische 30. Ich bin in diesem Club angekommen vor kurzem und ja, ich unterstütze Unternehmerinnen, CEOs, Geschäftsführer, Gründerinnen darin, High-Performance-Teams aufzubauen. Wie Alex schon gesagt hat, Team ist das Wichtigste eigentlich in einem Unternehmen. Nach der ganzen Strategie und Geschäftskonzepten, die natürlich stimmen müssen, muss das ja jemand umsetzen und am besten nicht der Geschäftsführerin alleine. Und da kommt das Team ins Spiel und sehr viele Unternehmerinnen scheitern am Anfang darin, Leute richtig zu führen, sie richtig zu motivieren, da richtige Strukturen, Systeme aufzubauen, um mit dem Team zum Erfolg zu kommen. Weil alleine weiß man ja mittlerweile, wie man das macht, aber bei anderen Menschen ist es dann ganz anders, andere Gesetze, die da im Spiel sind. Und mit meiner 7-jährigen Erfahrung in verschiedenen Führungsrollen, anfangen von studentisch, ehrenamtlich bis hin zu Geschäftsführer von einer Organisation mit 2 Millionen, war mein maximaler Budget, was ich jährlich begleiten durfte. Und Aufbau von einer gemeinnützigen Organisation von fast null bis zu einer großen Community und ein paar Mitarbeitern. Die Erfahrung bringe ich mit, um Geschäftsführern, Gründern da diese Gesetze beizubringen und dann ganz viele Fehler zu ersparen, die man nicht nochmal machen muss, wenn man die
Nice.
schon, wenn man schon weiß, wie die aussehen. Genau.
Wie kamst du auf das Thema überhaupt? Also wie ist dir das bewusst geworden, dass Leadership überhaupt wichtig ist? Und also wie fing deine eigene Reise dort an, sag ich mal?
Ja, also meine Ursprünge liegen in Weißrussland, in Belarus. Und das ist ein Land, was von einem Diktator seit 29 Jahren geleitet wird. Das heißt, das war so meine Leadership-Schule. Also seit der Geburt ein Jahr war ich ein freier, demokratischer Bürger. Von meiner Geburt bis zu meinem ersten Geburtsjahr. Und dann bin in einer Diktatur aufgewachsen, wo man nicht wählen dürfte, wo man für Klatschen, also einfach nur applaudieren auf der Straße, ins Knast kommen dürfte. Und aktuell kann man sich Nachrichten belesen, vor allem seit 2020. Hat man auf jeden Fall schon von Belarus gehört, auch nach Tagesschau, Nachrichten etc. Und das hat mir einfach gezeigt, wie Leadership nicht aussehen sollte. Also diese diktatorische.
Also das war keine Inspiration, sondern eher das Gegenteil.
So, ja, genau, das negative Role Model. Und ich habe mich durchgefragt, okay, so geht es auf jeden Fall nicht, aber was ist die Alternative? Und so kam ich überhaupt an dieses Thema Leadership, weil man halt in Belarus intern viel darüber gesprochen hat, okay, der Präsident ist nicht so gut, jetzt mal mild gesagt. Und ja, dann bin ich irgendwann nach Deutschland gezogen und habe angefangen, ja, mich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Und als Student hatte ich die Möglichkeit, irgendwann ein Team zu führen, erstmal ehrenamtlich als Vice President Human Resources oder Talent Management, haben wir es damals genannt, bei IASEC. Und ich habe mal irgendwie so meine 4 Leute gekriegt im Team und irgendwann haben sie das Team auch verlassen. Teilweise aus eigenen Gründen, teilweise auch wegen meiner fehlenden Management-Erfahrung, irgendwie so mit 22 oder 23 das erste Team geleitet. Und dann habe ich gesagt, nee, so will ich jetzt nicht hören, ich will mich irgendwie besser weiterbilden lassen. Und dann war ich in weiteren Rollen in dieser Organisation, habe dann mehr Führungserfahrung, mehr Leadership Mentoring auch gekriegt. Ich wurde gecoacht von erfahrenen Leaderinnen und Ja, so Schritt für Schritt habe ich mich dann weiterentwickelt und gesehen, durch dieses Thema kann ich sehr viel Wirksamkeit haben, sehr viel positive Wirksamkeit, weil wenn ich jetzt 20, 30 Menschen habe ich dann mit 21 geführt, konnte ich einen sehr großen positiven Mehrwert für das Leben von diesen Menschen schaffen, dadurch, dass sie eine coole Zeit bei uns hatten, dadurch, dass ich das Ganze mit dem Team damals so organisiert habe, so eine coole Kultur aufgebaut habe, wo sie sich wirklich gut gefühlt haben und gerne zu unseren Treffen gekommen sind, weil es war alles ehrenamtlich. Und da muss man lernen, wie motivierst du Menschen, irgendwie so 10, 15 Stunden pro Woche in eine ehrenamtliche Sache zu investieren, wo sie eigentlich neben dem Studium, neben der Arbeit dahin kommen und
Ja.
nochmal extra Arbeit leisten. Da sind nochmal andere Gesetze im Spiel, als wenn du Leute bezahlst. Und oft waren diese Leute noch motivierter als Leute, die ich später in Jobs kennengelernt habe, denen man eigentlich viel mehr Geld zahlt. Genau, das
Ja.
war so der Anfang und dann Step by Step hat sich so entwickelt. Ich habe gemerkt, ich bin gut darin, das selbst zu machen und ich bin gut darin, anderen das beizubringen, wie sie Menschen besser führen. Und ja, so irgendwann habe ich mich
Ja.
dann selbstständig gemacht.
Ja, also bei mir war das Spannende ja quasi, ich habe gar nicht gewusst, dass das also überhaupt ein Thema ist. Also, das ist überhaupt, also das hört sich jetzt zurückblickend mega verrückt an. Aber wie du schon sagst, wenn man alleine irgendwie anfängt und so, dann macht man das halt und dann hat man, weiß man, okay, jetzt brauche ich halt irgendwie Leute, dann holst du die auch, aber dann ändert sich halt auch irgendwie so dein Tätigkeitsgebiet und das ist ja auch klar, das kriegt man ja vom logischen Aspekt dann auch oft noch hin, aber so rein, so was jetzt dann, also ich wusste halt nicht, was ich nicht weiß. Und das ist auch ja mit ein Ziel dieser Podcast-Folge, dass Leute, die in dieser Stage sind oder eventuell bald hinkommen, also wenn du jetzt zuhörst und zum Beispiel aktuell Freelancer bist oder Agenturinhaber, aber quasi alleine so und jetzt bald oder wenn du die ersten Leute hast oder vielleicht sogar schon die ersten Leute hast, es gibt so viele, was wir einfach nicht einfach so übertragen können von, ja, so wie ich mit Leuten auf WhatsApp schreibe, da kann ich es bestimmt auch so mit dem Team machen oder so. Weil also ganz viele Sachen, die einfach so, und vorher soll man es auch irgendwie gelernt haben, wenn man irgendwo gearbeitet hat, würde ich mal ganz pauschal sagen, hatte man meistens eher eine schlechte Leadership-Erfahrung quasi von seinem Vorgesetzten. Also da weiß man so, okay, so will ich es jetzt nicht genau machen, aber man weiß noch nicht, wie es anders geht. Also von daher, das ist irgendwie ein ultra spannendes Thema, was, glaube ich, viel mehr Aufmerksamkeit haben sollte, aber nicht so viel bekommt, weil zumindest so ich damals mich sehr viel auf so Strategien, Marketing, Sales und so fokussiert habe und ich auch sehr, sehr logisch grundsätzlich denke. Und dann, wenn Leute irgendwie so mehr emotionaler entscheiden, kann ich es aber nicht so nachvollziehen. Das ist heute auch dann ein Thema, was wir mal sprechen können. Also es gibt ganz viele Themen, in die wir reintauchen könnten. Aber vielleicht nochmal zur Erklärung, warum sollte man sich mit Leadership beschäftigen? Du hast es eben gerade schon gesagt, du hast einen großen Impact, aber sag mal, angenommen, ne, es hört jemand zu, der ist Freelancer, der hat so vielleicht eine erste Person mal eingestellt. Was ist für ihn jetzt der besondere Mehrwert? Sich sein Leadership, da ziehe ich mir jetzt Bücher rein, da, keine Ahnung, höre ich jetzt hier diese Podcast-Folge oder was auch immer.
Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, um das generell zu hier zusammenzufassen, ganz kurz, Leadership ist ein Hebel. Na, so wie die meisten werden es von Marketing kennen, je mehr Geld du ins Marketing reinsteckst, wenn dein Funnel funktioniert, du steckst 10 Euro rein, kriegst 20 Euro raus, na, dann möchtest du so viel wie möglich reinstecken. Irgendwann, also halt mehrere Kunden, sehr viel zu tun. Und dann wird es nicht mehr nur mit dem Geld gelöst oder nur mit der Zeit, sondern du musst dich irgendwie freier machen als Geschäftsführer, also sprechen wir von Geschäftsführer, ne? Also als Geschäftsführer von der Agentur musst du deinen Kopf frei machen von irgendwelchen operativen Tätigkeiten und du kannst auch nicht alles perfekt. Ne? Die meisten Geschäftsführer, die sind in einem Bereich richtig gut, zum Beispiel du bist gut in der Strategie, aber man kann sich nicht mit allem gut auskennen. Ne? Einem fehlt Marketing, der anderen fehlt Vertrieb, das heißt, man stellt Leute ein, die in diesem Bereich einfach besser sind als du oder zumindest so gut können wie du oder irgendwie zu 80% so gut können wie du. Dadurch räumst du dir sehr viel Denkraum frei, um am Business zu arbeiten. Es gibt ja diesen Unterschied im Business arbeiten. So, ich mache selbst Calls, ich mache selbst Marketing, ich schreibe selbst meine LinkedIn-Posts und auf der anderen Seite am Business arbeiten. Das heißt, ich arbeite an Strategien, ich überlege, mit wem kann ich mich connecten. Im Idealfall sollte ein Geschäftsführer, Geschäftsführerin nur an den Sachen arbeiten, die nur er oder sie am besten erledigen kann. Na, zum Beispiel, wenn du ein richtig guter Networker bist, dann verbringst du einfach die ganze Zeit an irgendwelchen Networking-Meetings, weil das kann schwieriger ein Werkstudent, eine Werkstudentin machen. Aber du hast Schreiben, du hast irgendwie Copywriting, das heißt, da stellst du am besten Personen ein, die dir diese Zeit spart und dann bist du die ganze Zeit nur in deiner Geniezone, dann wächst halt dein Business exponentiell. Aber wenn du die ganze Zeit nur in diesen Kleinigkeiten versinkst, irgendwie Buchhaltung etc., so kommst du nicht weiter. Irgendwann kommt dieser Punkt, na, am Anfang haben wir viel Zeit und wenig Geld und irgendwann kommt dieser Zeitpunkt, wo wir mehr Geld haben und viel weniger Zeit. Und ab dem Zeitpunkt, wo man sich Freelancer leisten kann, oder erstmal Freelancer, ich würde jedem empfehlen, erstmal mit Freelancern anzufangen, wo man noch nicht so viel Budget hat, um Leute irgendwie einzustellen, weil es schwieriger und man führt anders Leute, die angestellt wurden als Freelancer, die dann eher professioneller sind meistens.
Ja.
Und erst dann Leute, die man Vollzeit einstellt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo Finanzen richtig gut stimmen, alles schon strukturiert verläuft. Aber an dem Zeitpunkt fängst du wirklich an, exponentiell zu wachsen, hast mehr Zeit und kannst dein Leben auch genießen, bist nicht die ganze Zeit in diesem Selbstständig-Modus. Na, man sagt, ich habe mich selbstständig gemacht, jetzt mache ich alle selbst und ständig. Und Unternehmer ist dann auch was ganz anderes, wo dein Business theoretisch ohne dich arbeiten kann. Und Leadership ist genau dieser Hebel, der dir hilft, auf diese nächste Ebene zu kommen. Weil es reicht ja nicht, einfach nur Leute anzustellen oder Leute einfach nur zu bezahlen, damit sie ihren Job machen. Für Freelancer funktioniert es noch, vielleicht eine Zeit lang. Aber wenn sie dich nicht mögen, bei Leadership ist es nicht nur, hier, wie baue ich Prozesse aus, sondern wie kann ich Menschen positiv beeinflussen, wie kann ich sie an mich auch irgendwie binden, so im positiven Sinne. Dass sie mich mögen, dass sie Wertschätzung kriegen. Es gibt ja ganz viele Punkte, die dafür sorgen, dass Freelancer mit dir gerne arbeiten oder irgendwann sagen, nee, gar keinen Bock auf, auf diese toxische Beziehung hier. Und Leadership ist genau dieser Skill, der dir hilft, erfolgreich zu sein auf Dauer in allen Lebensbereichen eigentlich. Es ist nicht nur das Geschäftliche, es sind auch Beziehungen und Networking und also genereller Lebenserfolg, wenn du das auf Self-Leadership beziehst. Aber ich würde es einfach als Hebel bezeichnen, weil irgendwann merkst du, da komme ich nicht weiter. Also ich bin jetzt bei 50k im Monat oder wo auch immer mein Einkommen ist, aber weiter geht's nicht, dann ist meistens Leadership die Antwort, um auf den nächsten Level zu kommen.
Was da war, durch tricky ist eine Situation, also zum Beispiel Warren Buffett hat ein ziemlich cooles Zitat über Habits oder Gewohnheiten. Die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, um sie zu spüren, bis sie zu schwer sind, um sie zu durchbrechen. Und das sehe ich genau bei dem Thema auch so Buchhaltung und so, weil über die Jahre, das dauert ja meistens schon so ein, zwei Jahre mindestens, bis man mal so überhaupt in der Lage ist, ein Team einzustellen, hat man halt Gewohnheiten entwickelt, die einen dahin gebracht hat, wo man jetzt ist. Sonst wäre man ja nicht da, logischerweise. Aber es ist so, also es ist, finde ich, nicht trivial, diese Gewohnheiten dann einfach so zu ändern. Also zum Beispiel, wenn du ständig in einem Mindset bist, dass du das perfekt irgendwie priorisiert oder was auch immer mit, dann machst du Buchhaltung, dann machst du das und die Kleinigkeit schreibst du hier auf und so, das dann abzugeben, das ist immer so dieses, ja, das, also ja, sagt man irgendwie so und so soll man irgendwie so machen, aber das dann tatsächlich so zu machen, ist, glaube ich, viele echt eine krasse Challenge, weil sie einfach über die Jahre sich diese Habit antrainiert haben, auch mit dem, ich muss immer dem Kunden schnell antworten und so weiter. Also, weil damit er eben auch bleibt und so, wenn ich das irgendwie auslager an jemand anderes, dann passieren ja auch mal Fehler. Das heißt, auch das, was man denkt, was passiert, trifft dann ja sogar ein. Und dann so, okay, krass, so, das wollte ich ja vermeiden, trotzdem ist es passiert. Und das ist dann, das ist, glaube ich, tricky. Also so, ja, die, wie soll ich sagen, eben, du weißt, es wäre jetzt sinnvoll, es zu tun, aber man macht es nicht, weil man sich das antrainiert hat. Was würde ich noch fragen, mal von den solchen Leuten raten, wie sie trotzdem da rauskommen, wie sie trotzdem, also weil das ist okay, logisch, bin ich voll bei dir, aber ja, ich krieg's einfach noch nicht hin, so echt.
Mhm. Ja. Na, ich hatte ein paar Tipps, aber wie hast du es für dich geregelt? Wie hast du das gemacht? Und wie ist das geschafft, so jetzt auch, du skalierst dein Unternehmen?
Also, es kommt, also ich weiß nicht, wie genau ich angefangen habe, so, ich habe es dann eher einfach so gesagt, ich mache es einfach nicht mehr. Also, weil, also generell gibt es auch ganz viele Sachen, die ich gemacht habe. Es gibt immer noch welche gegeben, die ich gemacht habe, die einfach voll wenig Impact hatten. Die habe ich dann auch mal pauschal auch mal sein gelassen. Aber dann habe ich auch mal ganze Bereiche an eine Person gegeben und gesagt, hier, du kümmerst dich einfach grundsätzlich um zum Beispiel eine Sache bei uns, irgendwelche Rechnungsmails und so, wenn die Leute eine Rechnungsänderung haben wollen, so ganz viele aber so Admin-Sachen. Aber du überwachst das, du kümmerst dich darum, es wird sicherlich da zu Problemen kommen, so, aber das ist mir quasi egal. Und ich habe es einfach, also irgendwann war es mir einfach zu viel, dass ich es, also ich war einfach bereit, diesen in Anführungsstrichen am Anfang Qualitätsverlust hinzunehmen, weil dann muss man das erstmal eintrainieren und so weiter, bis es dann auf die Qualität kommt, weil es einfach zu viele verschiedene Baustellen wurden, also der Schmerz war einfach zu hoch. So, aber ja, scheiß drauf, ich, ja, probier's jetzt einfach.
Ja, das ist sehr gut beschrieben, ja, weil na, das ist ja so ein fließender Prozess meistens. Man gibt ja nicht direkt alles ab und dann plötzlich nichts mehr zusammen, sondern so ein schleichender Prozess. Man gibt erstmal eine Sache ab und dann die andere. Und das ist wirklich eine Mindset-Sache. Na, das klingt jetzt wie eine Floskel, aber man muss wirklich, du hast ja auch gesagt, Qualitätsverlust. Klar werden Leute am Anfang, außer du stellst dann eine richtig professionelle Person, die dann so ein Interim-CFO, der komplett deine Buchhaltung übernimmt, dann machen die es noch besser als du. Dann weiß ich nicht, das ist noch cooler geworden ist. Ich habe mal auf LinkedIn jetzt gestern von Thomas Reck gelesen, dass sie einen Interim CFO haben. Da macht das mehr Sinn, wenn das jemand schon mit 30 Erfahrung hat, als dass ich, der irgendwie so Briefe erstmal weglegt für 2 Wochen und wenn die im Briefkasten landen. Also ja, erstmal diesen Mindset anzunehmen, okay, die werden das vielleicht nicht so gut machen wie ich, aber auf Dauer werden sie besser, weil für mich ist es einer der 100 Sachen, die ich mache. Und ich kann nicht jeder von 100 Sachen, die ich als Geschäftsführer machen muss, perfekt machen. Aber wenn das die einzige Sache ist, die Sie jetzt machen, oder ein, zwei, drei Sachen, anstatt das ein Hundertstel ist von meinen Aufgaben, dann werden Sie es irgendwann besser machen und mit mehr Herz. Zum Beispiel Kundenbetreuung. Also viele Coaches, Berater, Digitaldienstleister haben das Gefühl, so, oh, hier, wenn ich Kunden abgebe, dann kriegen sie schlechteren Support. Aber eigentlich kriegen sie besseren Support, weil sie dann von der Person betreut werden, die sich nur darauf fokussiert, die wirklich die Probleme dann irgendwann richtig gut versteht, die empathisch ist, die Zeit für sie hat, sich für eine Stunde hinzusetzen, ein Problem zu lösen. Nicht ein Geschäftsführer, der dann kurz anruft, der ja macht das und das. Da fühlen sich dann irgendwie so als einer von Millionen behandelt. Also das ist das Erste. Das Zweite, ja, das verlinken wir dann später unter der Episode. Ich habe so eine Delegation Matrix gebaut, weil ich bei Kunden gemerkt habe, bei vielen Kunden, dass es für sie schwer ist, überhaupt einzuschätzen, was kann ich abgeben? Was könnte ich theoretisch abgeben? Was sollte ich abgeben? Wie ist überhaupt dieser Delegation-Potenzial? Und es gibt ja auch viele verschiedene Arten von Delegation und viele verschiedene, also 50 Shades of Delegation kann man sagen. Du hast erst eine Sache, die du komplett abgeben kannst, zum Beispiel an externen Vendor. Sagst, okay, die Webseite, da kümmern wir uns gar nicht mehr drum, weil wir niemanden im Team haben. Ich habe das jetzt irgendwie so aus Stöcken und Steinen auf WordPress gebaut, aber wir geben das jetzt komplett ab. Wir zahlen ja, 1.000 Euro im Monat und ich will mich nie mehr drum kümmern. Ne? Also externe Delegation, da denken viele Leute gar nicht drüber nach, weil sie denken, okay, ich muss jetzt einen anstellen und die auch leiten. Das ist so der erste Step. Aber andere Beispiele sind, jemanden erstmal onboarden über dieses Thema, erstmal mal ein bisschen über die Schulter schauen, wie sie das machen. Zum Beispiel im ersten Kundencall bist du als Geschäftsführer dabei und du machst es erstmal selber, dann guckt die Person zu, dann macht die Person das nach ein paar Mal und du guckst zu, gibst Feedback und irgendwann macht die Person das alleine und irgendwann bringt diese Person das anderen bei. Na, das so Delegation through Onboarding. Und dann gibt es Management Delegation, das heißt, du brauchst einen Manager, der dann diesen Prozess überwacht, so im Team, wenn es ein größeres Team ist, du kannst es nicht komplett abgeben, sondern brauchst eine Mittelmanagementstruktur. Und es gibt natürlich auch Sachen, die nur du machen solltest. Zum Beispiel in manchen Themen könnte es Beziehungsaufbau sein, also diese PR-Arbeit, wo du als Geschäftsführer, Geschäftsführerin als Gesicht der Firma dastehst oder auf LinkedIn, zum Beispiel LinkedIn-Post. Das heißt, das musst du auf jeden Fall du machen, das solltest du auch nicht abdelegieren. Aber dann hast du mehr Zeit, wenn du in dieser Matrix alle deine Aufgaben aufschreibst, so richtig hart mit dir bist und sagst, okay, das sind die 100 Sachen, die ich täglich mache oder die ich monatlich mache. Und dann für jede Task hast du dann so einen Dropdown und bist auch wirklich hart mit dir und sagst, muss wirklich nur ich diese eine Aufgabe ausführen oder kann das auch jemand anders machen? Und sobald das jemand anders machen kann, dann stellst du es da auch ein. und überlegst dann im nächsten Schritt von allen Aufgaben, die jemand anders machen könnte, wo macht das jetzt Sinn finanziell, zeitlich und so Human Resource mäßig, da jemanden neuen einzustellen. Wenn eine Task mehr als 30 Stunden pro Woche gemacht werden muss, dann lohnt es sich schon, Fulltime oder irgendwie so Teilzeitkraft einzustellen. Ja, und dann geht man wirklich alles Schritt für Schritt durch. Und am Ende hat man so eine kleine Liste von Sachen, die man eigentlich nur selbst machen sollte. Und man versucht das auch wirklich dann mit der Zeit, das so umzusetzen. Wenn man das schafft, dann hat man so viel Freizeit, dass man sein Business wirklich skalieren kann. Dann hat man mehr Zeit, sich weiterzubilden. Weil je mehr du wächst als Führungskraft, desto stärker wächst dein Team exponentiell, wenn du alle anderen da auch mitziehst auf den nächsten Level. Also das wäre mein Tipp, mal so eine Liste zu machen oder dieses Tool zu nutzen, das auszufüllen, sehr strikt sein mit sich, sehr, sehr kritisch und nicht sagen, oh, das kann nur ich machen. Manche sagen mir, oh, das ist so kompliziert, LinkedIn-Post, das mach ich jetzt nur ich. Jetzt kann man, ich musste eigentlich, fällt mir gerade ein, noch ChatGPT einfügen. So, du kannst eigentlich ChatGPT machen oder ein AI-Tool, irgendwie so ein Design-Mockup oder so. Das würde ich gerade empfehlen.
Weil also was ich auch spannend fand, hast du, glaube ich, sogar auch dann nochmal erwähnt, diese verschiedenen Nuancen. Also vielleicht meinst du das eben gerade auch, aber es ist ja nicht, ich gebe es ab oder ich gebe es nicht ab, sondern es ist ja eine Form auch von, die eine Person macht es zwar, aber holt sich immer nochmal das Okay.
Genau.
So, das ist ja auch, also da haben wir es zum Beispiel auch in manchen Bereichen von irgendwie Rechnungen zum Beispiel überweisen. So, das mache ich nicht, aber trotzdem bekomme ich nochmal kurz die Info, ey, das, ne, passt das so grundsätzlich, weil dann schicke ich es halt auch so einmal, kurzer Check, passt, schreibe ich einmal nur okay. Und es spart mir trotzdem viel mehr Zeit, aber es ist halt nicht komplett abgegeben, weil es dann halt doch immer auch mal dann zu Themen kommt, so, ach nee, da hatten wir noch eine, da war noch irgendwas offen, eine Diskussion, deswegen macht das noch nicht, aber weißt du, hätte sie das quasi nicht sich das okay eingeholt, dann wäre sowas nicht aufgekommen. Das ist ja halt auch so eine, ja, ist halt nicht schwarz und weiß, wie du schon sagst, ne? Auch so, man kann sich das okay holen, man kann nachher kontrollieren, weil man schaut gar nicht mehr drüber und irgendwann kommt es dann halt hoch, dass es zu Herausforderungen kam und dann löst man es halt dann so. Und also das ist ja.
Wie du gesagt hast, man kann Delegation Poker googeln und das, was du beschrieben hast, da gibt es wirklich ein Spiel dazu, man kann sich das Spiel bestellen, sodass man dann in jeder Situation überlegt, welche Karte von diesem Delegation Poker passt zu welcher Situation. Und genau das, was du beschrieben hast, ist das von I tell people what to do, so ich sag dir einfach, was du machst, bis hin zu kompletter Delegation, Leute entscheiden einfach selbst und müssen mir gar nichts sagen. Also bei manchen Sachen kannst du ja komplett abgeben, zum Beispiel bei größeren Firmen, wo, ich glaube, Netflix macht das auf die Art und Weise, dass ich sagen, du hast im Customer Service irgendwie so 500 Euro Budget pro Customer oder so im Monat und diesen Budget kannst du einfach so ausgeben für Sachen, die mit der Firma natürlich was zu tun haben, nicht jetzt für Private oder so, aber so, wenn es irgendwie so nicht mehr als 50 Euro ist oder nicht mehr als 100 Euro, kannst du es einfach direkt selbst lösen, weil die Probleme hatten, dass jeder ist irgendwie nach 1000 Mitarbeitern zum Vorgesetzten gekommen und gesagt, hey, hier 2 Euro Rückerstattung, darf ich es machen, um mal Systeme zu schlanker zu machen, haben sie so eine Regel eingeführt und dann, genau, alles dazwischen, zwischen ich sag dir, was zu tun hast, das sind so komplette Delegation. Und da kannst du schauen, was Sinn macht. Und andere Beispiele sind, du sagst Leuten, dass sie das was recherchieren müssen und dann schlagen sie dir 3 verschiedene Optionen vor und dann entscheidest du. Oder wir schlagen dir die Optionen vor und dann gibst du ein Veto. Veto ist ja auch ein gutes Prinzip, ne? Dass du als Geschäftsführer immer ein Veto geben kannst. Aber dann entscheiden sie zwischen den Optionen, die okay sind. Oder die entscheiden selbst und sagen dir nur, was sie entschieden haben. Und dann kannst du immer noch Veto einlegen meistens und so weiter und so fort. Nein, da gibt es unzählige Möglichkeiten, je nach Situation, je nach finanziellen Auswirkungen. Du kannst sagen, so Entscheidungen, die über 10.000 Euro sind, auf jeden Fall erstmal mit mir kurz besprechen, aber immer eine Lösung direkt vorschlagen, weil dann trainierst du Leute, das ist auch ein wichtiger Punkt, dann trainierst du Leute, selbst nachzudenken und nicht einfach nur zu dir zu kommen mit dir der Kleinigkeit und hoffen, dass du das löst. Das ist auch wichtig, indem du Ownership zum Beispiel aufbaust für das Team. Weil durch Delegation kannst du auch mehr Ownership aufbauen, um das jetzt nur zum nächsten Step zu führen.
Genau, Ownership ist ein mega geiles Thema. Ich glaube, was ich auch noch gern anschneiden möchte, halt, also dein, man sagt ja so, so ein ist ein abgetretenes Zitat, trotzdem halt sehr, sehr krass. Die deine Business-Probleme sind deine privaten Probleme. Und damit, wenn du Inhaber des Unternehmens bist und halt auch Geschäftsführer quasi, dementsprechend auch die Teamprobleme. Also meine zum Beispiel, ich hatte Probleme, das sind auch eigentlich ganz gute Überleitung zum Thema Ownership. Ich hatte Probleme mit dem Sales-Team. Also, oder sag mal, das Endergebnis war dann Sales, also Umsatz war ein Problem, aber es lag quasi an dem Team, an der Konstellation. Du kennst da ja auch die Details an verschiedenen Sachen so. Und die Ursache war aber ich. So, und das ist irgendwie, glaube ich, eine ziemlich harte Erkenntnis, aber auch eine spannende Erkenntnis. Deswegen da gerne mal dein Take an der Sache. Also das ist für mich dann auch so eine Erkenntnis, weil, also krass, erstens, dass ich ein Leadership-Problem und ich habe ein Problem, sag ich mal. Also ich habe dieses Leadership-Problem und nicht quasi, dass ich irgendwie anderen jetzt noch krasser sagen muss, noch genauer zeigen muss, genau so machst du es, weil das war überhaupt nicht die Thematik, also so das Wissensthema, sondern eher die Motivation, das Warum und so. Und genau, deswegen, also da gerne mal dein Take bei der, zu dem Thema Ownership.
Na, ich kann mich an die Situation noch erinnern. Das war eine brutale Situation. Ja, Thema Ownership müsste man in verschiedene Teile aufteilen, weil es ist sehr komplex. Hier eine Buchempfehlung: Extreme Ownership von Yoko Willing. Das ist ein krasser Navy SEAL, der in Irak damals Einsätze hatte. Ich bin Pazifist, ich bin gegen Krieg. Aber ich glaube, Navy SEALs, die US Navy SEALs, sind halt einfach krass, was Leadership angeht. Einer der besten weltweit. Mit denen arbeiten zum Beispiel auch Simon Sinek, der bringt dann immer Beispiele, weil die einfach, die Intensität deren Arbeit kann kaum übertroffen werden. Ne? Da geht es ja wirklich ums Leben und Tod. Und da müssen sie die krasseste Ownership ever haben, weil wenn sie irgendwas nicht ownen, dann sterben halt deren Freunde, deren
Ja.
Kameraden. Und das ist krasser als irgendwie na, so unsere tägliche Business-Probleme. Oh nein, der und der, was Unhöfliches gesagt, ne? Das ist
Ja, und damals kannst du eigentlich, also dass der Anfang ist dann schon mega spannend, weil er beschreibt einen Einsatz, wo Amerikaner auf Amerikaner schießen. Und das ist ja das Dümmste, warum Leute sterben und sich verletzen überhaupt in einer Kriegssituation. So,
Friendly Fire, na, ne? Wie man es kann
genau.
beschreiben.
So, das war also es ist der Worst Case quasi. Nicht irgendwie, also natürlich, wenn man irgendwie einen Einsatz verplant oder was immer, aber so wie das also schlimmer kann nicht sein. Er hatte in dem Sinne nichts damit zu tun, so, er war nicht daran beteiligt, er hat auch nicht geschossen und so weiter, hat aber dann trotzdem die hundertprozentige Verantwortung dafür übernommen, weil er quasi, ich glaube, er hat die Teamleiter trainiert oder irgendwie sowas. Also er war selbst nicht mal Teamleiter, wie auch immer das nochmal heißt, sondern er hat die irgendwie, ja, er war da quasi der Vorgesetzte von denen. Und war nicht im Einsatz mit drin, hat also jeder, der diese Szene liest, also bestellt euch das Buch auf jeden Fall mal und liest mal so die erste Szene und denkt so, wie hätte man selbst reagiert? So, weil, also man kann es vielleicht mit zwei Fußballmannschaften vergleichen. Zwei Fußballmannschaften plus die Coaches von den jeweiligen machen irgendwas Schlechtes so und du bist wirklich dann eher so der drüber, irgendwie der Leiter vom Büroma, BFD oder so.
Immer kann.
Genau, der FIFA-Chef oder was auch immer. Und du sagst dann, hey, nee, es lag an mir. Das ist, hey, du machst doch da gar nicht mit heim, weißt du? Aber er ist so 100% von überzeugend, das ist so stark zu sehen. Und die anderen haben ja auch gesagt, nee, ich war da so, das ist meine Schuld. Jeder hat sich darum gestritten, quasi, wer diese Verantwortung, die Schuld nehmen will. Also alle wollten es auf sich beziehen, weil er das halt meiner Meinung nach auch so gut dann dem Team weitergegeben hat. Das, also, ja, dass da jeder das auch noch so für sich haken wollte. Ja.
Können wir starke Buchempfehlungen? Lies es auf jeden Fall, wenn du ein Führungskraft werden möchtest oder schon bist. Ja, tolles Buch auf jeden Fall. Ein tolles Beispiel. Das ist natürlich extrem, was er da schreibt. Man muss dann so ein bisschen runterdrehen, weil meistens geht es ja nicht ums Leben und Tod. Aber die Idee, Verantwortung für alles zu übernehmen, vor allem als Geschäftsführer, im Endeffekt, wenn dein Business fällt, kannst du ja nicht sagen, ja, das waren alles meine Mitarbeiter. Nein, so, die haben Quatsch gemacht und ich konnte nichts und dann, deswegen bin ich pleite gegangen. Wenn du das sagst, dann fühlen sich schon die meisten Leute, mit denen du sprechen wirst, dann sagen, Ja, okay. Hört sich sehr sinnvoll. Warum hast du dich nicht gefeiert oder warum hast du dich nicht ausgetauscht? Also im Endeffekt ist alles, was in deiner Firma passiert, ist natürlich deine Schuld. Ist dann nicht Schuld von Olaf Scholz oder Ihr Karschef, obwohl sie dann irgendwie so ein bisschen direkt verantwortlich sind. Könnte sein, aber na, meistens ist es deine Schuld als Geschäftsführer, Geschäftsführerin. Und das ist das Erste, ne? Dass man immer für alles Verantwortung übernimmt. Und das Zweite ist, wenn du das richtig machst und authentisch und das Leuten auch so beibringst, dann wird dein Team auch mehr Ownership zeigen. Weil im Endeffekt geht es ja nicht darum, dass dein Team dann sagt, oh ja, das ist ja Alex schuld oder oh, ja, das ist mega schuld. Das ist mir wirklich einmal in meinem Team passiert. Ich habe nach diesem Prinzip geführt, so Extreme Ownership, und habe dann immer Verantwortung übernommen und gesagt, ja, okay, das hätte ich besser machen können. Und das hat dazu geführt, über ein paar Monate, dass Leute dann gesagt haben, ja, es ist ja deine Schuld. So. Und meine Hoffnung in dem Moment war ja, okay, wenn ich Ownership zeige, dann werden sie auch Ownership zeigen, dann kommen sie mir entgegen und sagen, ja, okay, lass mal schauen, wie wir das gemeinsam lösen können. Ich habe da auch verkackt. Und das hat aber zum Gegenteil geführt, dass sie mich an einem geblamed haben, was auch nicht der Ergebnis sein soll. Ich war da so, okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben oder irgendwie na, die Connection nicht hingekriegt. Aber im Idealfall führt das ja dazu, dass, wenn du die Verantwortung übernimmst und sagst, ey, ich hätte das und das besser machen können, dann nimmst du erstmal Wind aus dem Segel raus von diesem Konflikt. Aber wenn eine Tension entsteht, ein Fehler passiert ist, ist das immer eine Tension, also eine Spannung, die entsteht. Und diese Spannung muss man erstmal beseitigen, aber nicht so, ja, kein Problem, passt schon, sondern, ah, okay, ja, ich hätte das dir besser erklären können. Oder, ah, okay, das muss ich auf jeden Fall in so ein Onboarding reintun, weil wenn es da gewesen wäre und ich es da reingetan hätte, dann wäre es nicht so passiert. Meistens, wenn du richtige Mitarbeiter eingestellt hast, mit richtigem Mindset, mit guter Ethik, sagen sie, ah, ja, sorry, das, ja, ich hätte auch im besten Fall nachfragen können, damit es nicht passiert. Nächstes Mal werde ich auch dich in der Situation nachfragen, ne? So, ihr habt die Tension gelöst. Du hast nicht einfach gesagt, ja, passt schon, und dann passiert es wieder 10 Mal und dann irgendwann passt es nicht mehr, sondern du hast Verantwortung übernommen für deinen Teil und kannst dann auch das Team fragen, ey, was können wir nächstes Mal besser machen, anstatt das Schlimmste, was passieren kann oder was zum Zerfall von Vertrauen im Team führt, ist dieser Blame Game. Also dieses, wer ist schuld, spielt. Und wir werden auch sehr stark, oder zumindest also da, wo ich herkomme, werden Leute sehr stark auf dieses Schuld- und Schamgefühl konditioniert in der Schule. Ah, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht und dies und das. Oder ah, du hast einen Fehler gemacht. Schande auf deinen Kopf. oder in der Familie auch sehr viel mit Scham und Schuld gearbeitet. Und in der Arbeitswelt führt das sehr oft zu diesem Blame Game. Weil wenn ich eine krasse Angst habe, also eine emotionale Reaktion habe auf Beschuldigung, oder auf dieses Gefühl, schuldig zu sein, dann werde ich meine Schuld auch nicht so leicht zugeben, als wenn ich weiß, ah, mein Chef steht da hinter mir und da wir finden einfach eine Lösung. Also viele Leute muss im Team, in der Berufswelt erstmal dieses Trauma aus der Kindheit, aus unseren Teenage-Years durcharbeitet werden, damit sie überhaupt Ownership übernehmen können. Und dadurch entstehen, das führt, dass es nicht gemacht wird, führt auch zu diesen toxischen Beziehungen am Arbeitsplatz, dass Leute dann Verantwortung nicht übernehmen und unmotiviert sind, weil die nicht mit einbezogen werden, etc. Das ist dann so ein never-ending Game, wenn man das nicht durchbricht, durch als Chef, als Chefin mit dieser Ownership-Übernahme.
Los. Und das, was ja auch dadurch passiert, dass wenn Leute, also Leute haben ja auch die Angst, das habe ich auch relativ eine krasse Erkenntnis damals, Leute haben ja grundsätzlich immer die Angst, gekündigt zu werden. Jetzt nicht bewusst immer, also jetzt nicht immer so, wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, dann werde ich gekündigt, sondern unterbewusst, also beziehungsweise Sicherheitsverlust, also evolutionstechnisch bedingt lieber versuchen, das zu bewahren, was wir haben,
Ja.
anstatt Neues zu bekommen, auch irgendwo. Beziehungsweise Verlust tut mehr weh als das Gainen von neuen Sachen. Und deswegen grundsätzlich, wenn, also niemand würde wahrscheinlich logisch sagen, nur weil ich jetzt einen Mini-Fehler mache, weil ich eine E-Mail falsch rausgeschrieben habe, bin ich gekündigt. Aber unterbewusst ist es trotzdem irgendwo bei vielen drin. Und das sorgt halt dafür, dass Leute dann auch weniger. Also warum sollten sie so auch, ne, das war auch so, also das hat ja für die keinen Vorteil, jetzt zu sagen, hey, ich habe das alles ultra krass verkackt, weil, also dann, da ist ja kein gutes Standing, sondern wenn man diese Kultur nicht baut, natürlich, als quasi Leader hat man dann auch die Verantwortung, diese Kultur zu bauen, dass das eben doch passiert, weil, was ich zum Beispiel auch ein geiles Zitat fand und finde, nichts erwarten und von nichts ausgehen. Weil man kann nicht erwarten, ist doch klar, dass jeder für sich Fehler auf sich bezieht und das aus dem, sondern, oder das ist doch klar, also auch da, auch so, immer wenn noch Fehler ja passieren, dann ist es auch meistens, ich habe irgendwas erwartet, ich bin von etwas ausgegangen. Und da halt, um nochmal eine geile Quote zu bringen. So, ich hab mal, einer hat mal zu mir gesagt, den du auch kennst, die zwei teuersten Wörter im Business sind ich dachte. Du siehst, ich dachte, du hast das so gemeint, oder ich dachte, das und das. Heißt, das so, ist auch hier anders ausgegangen, etwas erwartet. Und ja, das ist einfach so, also eigentlich immer, wenn, das ist geil, immer wenn Herausforderungen oder wenn Dinge nicht so laufen wie gedacht, wenn es irgendwelche Misskommunikationen gab, wenn es irgendwelche Fails im Unternehmen gab, ist es so eine geile Chance, sich zu sagen, warum ist das passiert? Gar nicht, um es jetzt irgendwie zu judgen, und aber natürlich, um das, wenn man eben die Verantwortung bei sich hat, kann man ja dann auch was lösen. Wenn du sagst, ja gut, er ist halt dämlich, er hat halt nicht gecheckt, also so, ja gut, da kann ich ja nicht lösen, so, ich kann ihm ja nicht irgendwie IQ-Punkte schenken, so, aber wenn ich weiß, geil, ich habe es einfach falsch kommuniziert, ich kann es das nächste Mal so und so kommunizieren oder nochmal nachfragen oder was auch immer, dann so, kann ich das ja auch lösen. Deswegen, allein deswegen macht es ja schon Sinn, Ownership zu übernehmen, weil da kann man einfach mehr Probleme lösen auch.
Ja, das ist ein
Also.
sehr guter Punkt. Na, das ist auch ein gutes Beispiel, wenn deine Mitarbeiter irgendwas falsch gemacht haben, dann gibt es meistens irgendwas, was du besser hättest machen können. Und das einfach zu akzeptieren und zu sagen, ah, okay, ich habe es nicht ganz klar erklärt oder ich habe das nicht ganz klar beschrieben als Führungskraft, also ich habe nicht genug Training gegeben, lass uns mal da ein Training dazu machen oder so. Je nachdem, wie groß der Fehler war. Klar, erwartet man, dass keine Fehler passieren, im Idealfall, weil. Na, wer macht schon gerne Fehler? Wir machen eher so unbewusst Fehler oder aus unklarer Kommunikation. Aber je expliziter du kommunizierst, es gibt ja dann diese zwei Grenzen, so implizit und explizit. Es ist auch in unterschiedlichen Kulturen wird unterschiedlich kommuniziert. Vor allem, wenn du ein interkulturelles Team hast, ist da sehr viel Potenzial für Missverständnis, weil manche Kulturen sprechen sehr implizit. So, sage, wenn ich meine viel. Ich glaube, deutsche Kultur ist eher, ich sage viel und meine genau das, was ich sage. Und dann denken sich Leute noch was dazu aus. Aber ja, das einfach als Führungskraft zu sagen, okay, erstmal die Verantwortung auf sich. Ich glaube, Schuld ist auch kein schönes Wort. Die Verantwortung ist ein schöneres Wort.
Ja.
Na, aber Schuld ist irgendwie so negativ behaftet. Verantwortung ist, okay, ich trage Verantwortung. I take ownership for this. Dann kannst du nur besser werden und das ist auch gesundheitlich, also für mentale Gesundheit viel besser, so zu denken, als die ganze Zeit zu denken, oh, meine Mitarbeiter sind so blöd und machen seit Fehler, als wenn man denkt, ah, okay, ich müsste mich noch ein bisschen in der Kommunikation verbessern, ist das, so hast du mehr Kontrolle auch gefühlt über das Ganze, was passiert, ne? Weil sonst bist du in diesem Blame-Modus. Und beschwerst dich die ganze Zeit über deine Mitarbeiter und sagst, oh, sind so blöd, machen das und das, wie dann
Wäre
Fehler gemacht.
auch nicht viel.
Ja. Das ist kurzfristig angenehm, na, so eine Schadensfreude irgendwie so. Aber
Ja.
ja, das sind ja deine Mitarbeiter, dein Business. So.
Genau, ja, safe. Ja, nee, auf jeden Fall. Das ist ja also generell in der Kommunikation, ja. Also Kommunikation hat so viel Potenzial für Missverständnisse. Das ist echt interessant. Also allein so ein kleiner Hack zum Beispiel, den immer, wenn ich was an Freelancer auslager, wo ich einmal was für mich machen muss, ja, genau, irgendeine Sache fixen oder so. So, dann lasse ich die immer ein Debriefing vorher nochmal mir geben zu der Aufgabe und ist, also Debriefing, für die es nicht kennen, ist einfach so, ihr gebt halt ein Briefing, so das und das will ich erledigt haben, zum Beispiel, ich will eine API-Automatisierung, die und die Sachen kann und das am Ende Ergebnis rausbringen, bauen wir das bitte. Und dann würde ich sagen, ein Debriefing ist dann, bitte formulier das nochmal in deinen eigenen Worten, was du jetzt machen sollst. Und wenn ihr das macht, ich verspreche euch, ihr werdet überrascht sein, was die Leute sagen. Also, nee, aber wenn ihr es dann jetzt schon im Debriefing rausfindet, könnt ihr sagen, okay, ah, cool, dass es auch so passt, das meint sich anders, als wenn die dann anfangen, weil jeder sagt dann so, ja, okay, das ist ja auch so das Ding.
Das habe ich auch ausgemerkt. Also Leute, also wissen vielleicht gar nicht, ob das, also die verstehen das nicht absichtlich falsch, aber jeder hat halt andere Connections zu anderen Wörtern. Irgendwie Automatisierung bedeutet für mich halt das und das und für mich bedeutet es vielleicht was ganz anderes. Und dann so, ist doch automatisiert oder nee, finde ich gar nicht. Also es ist einfach so verschieden, also sehr viel Potenzial für Misskommunikation kann man halt ja super leicht verhindern durch sowas zum Beispiel. Das finde ich voll das coole Tool. Kann man ja auch im Gespräch anders formulieren. Dann hier kannst du vielleicht auch, also kannst du nochmal für dich selbst formulieren. Und da merkt ihr dann erstmal so krass, ne? Also es ist halt nur meine eigene Welt und ich sehe es halt so und auch wieder, also das habe ich auch gelernt, so über die Zeit. Ich sage lieber, gerade auch in Team-Meetings zum Beispiel, immer noch mal eine Sache ausführlicher, zeig vielleicht noch mal eine Sache. Und es ist immer wieder überraschend, dass dann danach da manchmal so kommt, ah krass, okay, so meinst du es. Und es wäre vielleicht gar nicht, genau, diese Aha-Stimmen dann in einem Call, wenn ich das nicht gemacht habe. Ich bin halt voll in meiner eigenen Welt. Ich habe hier so irgendwelche Marketing-Sachen gebaut und so. Und manche aus meinem Team wissen das ja auch, weil mit denen habe ich das zum Beispiel gemacht, aber andere zum Beispiel gar nicht. Sondern dann gibt es ja auch im Unternehmen, also man kennt es ja aus Freundeskreisen, wenn man so Insider hat und man irgendwelche Wörter immer wieder verwendet und so, aber im Unternehmen ja auch irgendwie von so, ja, der und der Funnel und dann, was überhaupt, was redet ihr da? Aber vielleicht traut man sich das auch nicht, immer zu sagen, weil man nicht dumm erscheinen will und deswegen immer das Gefühl so doppelt so viel oder doppelt so ausführlich, wie man denkt, dass man es bräuchte, zu erklären als grobe Richtlinie. Weil dann einfach, also ja, so viel dann noch mehr, also verstanden wird auf einmal, das ist natürlich.
Ja, das ist ein super Beispiel. Man sagt auch, die Verantwortung dafür, dass deine Message verstanden wird von Leuten, an die du kommunizierst, liegt bei der Person, die kommuniziert und nicht bei der Person, die aufnimmt. Weil die Person, die aufnimmt, die weiß nicht, was du, wie du schon gerade beschrieben hast, die weiß eigentlich nicht, was du von ihr willst. Das heißt, wenn sie so ungefähr verstanden hat, dann denkt sie, dass sie das zu 100% verstanden hat. Und wenn du als Kommunizierender dich nicht darum gekümmert hast, nochmal sicherzustellen, dass die Person dich richtig verstanden hat, dann wirst du ganz viele Missverständnisse haben. Und auch zu dem, was du gerade gesagt hast, ist das perfekte Beispiel, dass du die Leute nochmal bittest, das zu wiederholen, was sie verstanden haben, und am besten nochmal so einen Plan vorstellen, so von 1 bis 10, was werde ich jetzt machen, dass sie es dir nochmal schicken, bevor sie sich an die Arbeit machen, weil sonst machen die irgendwas und das passt gar nicht. Bei dieser Kommunikations- so Meaning Distortion, so das, was ich erstmal denke, wie ich es mir vorstelle. Ich habe so eine visuelle Vorstellungskraft, also so stelle ich mir vor. Und dann denke ich, da verliert sich schon Wissen und Bedeutung, dann kommuniziere ich das, da ist schon richtig viel Erfahrung gegangen, ne? Weil von Denken zu kommunizieren ist ja auch ein richtig großer Sprung. Und dann die Person hat erstmal gehört und das, was sie gehört hat, hat sie ja nochmal analysiert, ne? Also vom Hören akustisch zu verstehen, ist auch nur ein richtig großer Verlust. So an jeder Stelle geht er irgendwie so 5 bis 10% verloren. Und das, was sie verstanden hat, muss er dann noch umsetzen. Und im Umsetzungsprozess hat er nochmal vergessen, was er eigentlich machen musste und noch was dazu ausgedacht. Also dem, was du dir vorgestellt hast, bis zur Umsetzung. Manchmal gehen da 100% verloren. So. Da ist es, dieses Spiel. Kaputter Telefon, ne? Heißt es, wo du eine Person so leicht fandst, oh, was bist du? Und die musst es einer anderen Person sagen, oder der anderen. Weißt du noch, wir haben mit deinem Team dieses Spiel gemacht, wo du so also am Rücken was malst und dann die erste Person hat was komplett anderes gemalt als die letzte. Und da so merkt man, wie viel in der Kommunikation eigentlich verloren geht. Ne?
Ja, 100%. Und dann auch, es gibt ja auch Kommunikationstools, mit wenig Bandbreite, also zum Beispiel eine Slack- oder WhatsApp-Nachricht. Also keine Sprachnachricht, sondern einfach nur, ja, mach das für bitte mal. Da ist so viel, wie meint die Person das jetzt? Und also so viel auch eher emotionale Sachen, die man sich halt Gedanken macht und dann irgendwie, was auch immer, gestresst ist oder so mal. Aber auch mit dem, also im Call kann er auch, es ist schon wahrscheinlich mehr Bandbreite. Und dann, ja, aber trotzdem, also allein deswegen geht ja auch schon was verloren, ne? Weil noch schlimmer wäre ja, was du gerade beschrieben hast, aber ich sag's doch nicht so, ich schreibe es, was ich mir visuell vorgestellt habe.
Die Person liest es dann und dann sind so gefühlt so 3% noch übrig. Das ist schon krass, ja. Ja, mega schön, das Thema. Also, es ist mega spannend. Man kann für sich selbst mega viel lernen, man kann sich jetzt mega krass entwickeln. So, weil das Ding ist, das Team spiegelt ja auch immer die Sachen oder das Unternehmen spiegelt auch immer die Sachen, wo man an sich selbst einfach arbeiten darf. Und deswegen, um ein Fazit zu ziehen für alle, die sich noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, beschäftigt euch damit, weil das hat einfach einen enorm großen Hebel, dass wenn es um Freelancer-Arbeit geht, selbst so um Sales-Calls geht, die du machst, oder wenn es um deine Familie, deine Freunde, was auch immer geht, so irgendwo ist Leadership halt ultra wichtig. Zum Beispiel eine letzte Anekdote, die ich mit dem immer so spannend finde, wenn wir Beachvolleyball spielen, dann sagst du einfach relativ schnell, hey, ihr beide wählt jetzt die Teams. So, weil das ist ewig immer so mit, boah, wer macht das jetzt und so und hier blieb, dann wird da so rumgestanden und rumgelabert und dann labert man und spielt nicht. Also, ihr beide wählt die Teams, die Leute akzeptieren das direkt, so als Leader zugewiesen zu werden und dann wird einfach gewählt. Und passt so. Keine, das ist halt auch fürs Privatleben oder je nachdem, wenn man Beachvolleyball professionell spielt, dann auch fürs professionelle Leben ist es sehr, sehr relevant. Und deswegen kann ich euch das nur wieder mitgeben. Beschäftigt euch damit und ja, ladet euch natürlich super gerne die Delegation Matrix runter und nehmt euch da, keine Ahnung, mal irgendwie einen Samstag oder so und schreibt mal alles wirklich runter. Ist auch generell geil zu sehen, weil man müsste ChatGPT noch in die Auswahl hinzufügen und ich lasse es einfach komplett weg, falls es nicht hier schon drin steht, weil das ist auch immer ein geiler Hebel. Da hast du nicht mehr zu machen. So. Da kann man ganz viele Sachen, wo man sich denkt, sie sind wichtig, aber ja, sie bringen euch offensichtlich nur dahin, wo ihr gerade aktuell hingekommen seid. Das heißt, Habits zu ändern ist immer gut. Und ja, Sing, das so dazu und vielen Dank, Mika, dass du dabei warst und bist. Und ich könnte wahrscheinlich und du wahrscheinlich auch ewig über dieses Thema reden. Das heißt, bestimmt gibt es auch nochmal eine zweite oder dritte Folge, je nachdem, wie das jetzt Feedback ankommt. Und von daher, ja, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung und allen angehenden Leadern. Viel Erfolg auch. Fragt gerne mich oder Alex. Alex im Magentur Consulting unterstützt ja auch die angehenden Führungskräfte mit ihren wachsenden Teams da auf eine gute Art und Weise.
Sehr gut. Sehr schön, mein Lieber. Dann, ja, weitere Folgen findet ihr auch unterhalb hier, je nachdem, wo ihr das gerade hört, auf YouTube oder Spotify. Und in diesem Sinne, ja, freue ich mich, dich in der nächsten Folge auch begrüßen zu dürfen. Und dann sehen wir uns. Also, ciao, ciao.
See ya. Ciao, ciao.